Alles zur Ehre Gottes. Das ist der Abschluss unserer Predigtreihe über unsere Gemeindewerte. Alles zur Ehre Gottes. Wer sich mal die Mühe gemacht hat, bei uns auf der Homepage nachzulesen, welche Überzeugungen unsere Gemeinde so ausmachen sollen, der wird dann da noch die erklärende Formulierung dazu finden. Was wir sind und tun, soll dazu führen, dass nicht wir Menschen Ansehen bei anderen Menschen bekommen, sondern Gott. Also nicht wir, sondern Gott. Um diesen Fokus geht es. Und wenn du das hörst, alles zur Ehre Gottes, und wenn du darüber nachdenkst, vielleicht auch bevor du die kleine Erklärung eben schon bekommen hast, dann mag das ja nach so einem theologischen Spezialbegriff klingen. Das klingt wie so eine Floskel, naja, wir alles, was wir machen, wollen wir zur Ehre Gottes machen. Aber dass wir das mit aufgenommen haben, ganz bewusst, und dass das jetzt auch noch am Ende dieser Reihe steht, das hat damit zu tun, dass das eigentlich wie so eine Klammer um alles andere, über was wir in den vergangenen Wochen nachgedacht haben, drumherum liegt. Alles zur Ehre Gottes. Ja, wir haben mit diesen Überzeugungen versucht auszudrücken, zu zeigen, was uns ausmachen soll als Gemeinde. Abgeleitet aus Bibelstellen, die uns mal in der Leitung bedeutsam geworden sind, welche Inhalte zentral sein sollen. Aber mit diesem Gedanken, alles zur Ehre Gottes, da wird nochmal oder soll noch einmal so eine grundlegende Haltung zum Ausdruck gebracht werden. Es ist uns wichtig zu sagen, wir wollen nicht einfach ein Verein für eigene Interessen sein. Wir wollen nicht einfach ein Verein sein, wo wir uns dann gegenseitig auf die Schultern klopfen, wie toll wir sind und was wir alles auf die Beine gestellt bekommen, sondern es soll uns um Gott gehen, dass er wirklich groß gemacht wird und dass andere Menschen und wir selber auch immer wieder neu zum Staunen geführt werden über Gott. Und diese Haltung, das prägt hoffentlich alle diese verschiedenen Bereiche, die unsere Gemeinde kennzeichnen. Und wenn wir das nicht nur sagen, und wenn wir das auch nicht nur singen in Liedern, dass wir das machen wollen, dann bestimmt das automatisch auch das, was wir tun. Dann wird alles zur Ehre Gottes eben kein theoretisches, theologisches Konzept, sondern dann ist es eine Lebenseinstellung. Und das bestimmt, wie und was wir tun. Und Irina Blissenbach hat es in der Einführung schon gesagt, es führt uns letztlich zu unserer Bestimmung. Da, wo wir diese Haltung einnehmen, kommen wir dem nahe, wofür wir Menschen eigentlich gedacht sind. Darüber wollen wir heute nachdenken. Es hat also auch ganz viel mit der Frage zu tun, wofür willst du eigentlich leben? Wofür wollen wir leben als Gemeinde? Wofür willst du leben als Einzelner, als Einzelne? Und das hängt ganz eng damit zusammen, wer und wie Gott ist. Bevor man jemanden die Ehre gibt, bevor man zur Ehre von irgendjemand lebt, sollte man ja wissen, wie genau ist der eigentlich. Und ich hoffe jetzt einfach mal, wenn du heute hier bist und vielleicht noch so ein bisschen unsicher, was genau jetzt eigentlich an dieser Sache mit Gott dran ist oder ob du diesem Gott vertrauen kannst, dann hoffe ich einfach, dass dieser Gottesdienst dir wieder so einen kleinen Puzzlestein mehr liefert, eine Erweiterung in Bezug auf deine Vorstellungen, vielleicht auch deine Fragen an Gott, deine Erwartungen, dass du da neu einen Baustein bekommst, um ein klareres Bild von Gott zu bekommen. Manchmal braucht auch unser Bild vielleicht eine Korrektur und darauf wollen wir uns heute Morgen gemeinsam einlassen, manche Vorstellungen nochmal wieder neu ausrichten und erweitern zu lassen. Und dafür habe ich einen Text rausgesucht aus einem ganz unbekannten Buch in der Bibel zu dieser Frage, warum eigentlich Gott die Ehre geben. Und dieses Buch, das ist kurz, das hat nur 25 Verse und das wäre es wert, auch mal als Ganzes anzuschauen. Interessanterweise, das habe ich noch nicht gesehen, als ich diesen Predigttext ausgesucht habe, aber für alle die, die nach dieser vorgeschlagenen Bibellese und diesen Bibelleseplänen Bibel lesen, für die ganz passend ist dieses Buch in den nächsten beiden Tagen dran. Also ist es heute schon mal so ein bisschen ein Vorgeschmack und dann kann man in den nächsten beiden Tagen nochmal näher und tiefer einsteigen. Es ist nämlich der Judasbrief. Und der Judasbrief, das ist so ein kleiner Brief, der sich ganz am Ende vom Neuen Testament, so kurz vor der Offenbarung, versteckt. Aber Das ist dann wieder ein Link zu einer der ersten Predigten, die wir in dieser Reihe hier gehalten haben. Wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen darauf vertrauen, dass Gott durch die Bibel zu uns redet, dann ist auch alles das, was in der Bibel steht, ganz egal, ob das eine bekannte Geschichte ist oder eine unbekannte Geschichte, dann ist das nützlich für uns. Und deswegen finde ich es auch gut und wichtig, auch diese eher unbekannten Dinge mal auszugraben. Also, wer das mitlesen möchte, kann das gleich hier vorne oder eben auch in der eigenen Bibel tun. Alles zur Ehre Gottes. Gott oder und nicht wir, Judasbrief, die Verse 24 und 25. Das ist das Ende dieses Briefes. Da heißt es, dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen. Alles zur Ehre Gottes. Warum eigentlich? Einige Gründe wollen wir heute Morgen uns genauer ansehen. Gründe, warum es gut ist, dass wir uns das immer wieder nochmal neu ins Stammbuch schreiben lassen. Und der erste Gedanke ist, wir brauchen diese beständige Erinnerung, weil es uns widerstrebt, das zu tun. Der erste Gedanke, weil es uns widerstrebt. Wir haben das deshalb in diese Grundsätze reingeschrieben, weil wir es eben schnell auch mal aus dem Blick verlieren können. Und an der Stelle sind wir, ganz egal, mit welcher Einstellung wir unterwegs sind, ob wir regelmäßige Gottesdienstbesucher sind oder ob wir das nicht sind, ich glaube, wir sind in recht guter Gesellschaft, dass in uns drin dieser Gedanke steckt, dass wir etwas schaffen wollen, das bleibt. Dass wir uns einen Namen machen wollen. Dass von uns etwas bleibt für die Nachwelt. Das hat ja auch was mit der Suche nach Sinn und Bedeutung zu tun. Wir alle wissen, unser Leben ist endlich und man fragt sich, mit dem, was ich in diesen Jahren hier habe, was mache ich damit? Und was bleibt dann eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin? Und dann ist es spannend, dass fast von Anfang an, ab dem Moment, wo in der Bibel, in der Geschichte mit Gott und Mensch was kaputt gegangen ist, dass da im Menschen etwas drinsteckt, nämlich der Gedanke, wir wollen uns einen Namen machen. Also das, worauf wir gepolt sind, ist eben nicht alles zur Ehre Gottes, sondern das ist eher alles zur Ehre von mir. Das ist die Lebenseinstellung. Geht es um Gott oder geht es um uns? Und ich glaube, dass es an der Stelle in uns allen drin steckt. Und dass das auch ein Leben lang in uns drin stecken bleibt, auch dann, wenn wir mit Gott leben. Deswegen muss das immer wieder mal so als Gegenpunkt betont bleiben. Dieser Brief von Judas, das war übrigens nicht der Judas, der Jesus verraten hat, sondern interessanterweise wahrscheinlich einer der Halbbrüder von Jesus. In diesem Brief geht es darum, dass die Gemeinde, der er schreibt, sehr herausgefordert ist. Dass sie herausgefordert ist, weil in der Gemeinde Menschen aufgetreten sind, die schwierige, komische, irreführende Dinge vertreten haben. Und Judas möchte diese Gemeinde ermutigen und stärken, an dem Glauben, der ihnen überliefert war, festzuhalten und wachsam zu sein gegen das, was an falschen Lehren kommen könnte. Es ist eine Ermahnung, treu und mutig zu sein. Und nachdem er das getan hat und nachdem er diese ganzen Ausführungen abgeschlossen hat, da endet das eben mit dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren. Und es gibt in diesem Text ein kleines Wörtchen, was die von mir gewählte Übersetzung leider verschluckt hat. Ich fand sie aber sonst sehr passend. Das ist nämlich das kleine Wörtchen aber. In der Lutherbibel fängt es damit an, dem aber, der die Macht hat. Und das richtet ja den Fokus nochmal weg. Judas schreibt vorher, so als Gemeinde solltet ihr unterwegs sein. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr in der richtigen Weise unterwegs. Und dann sagt er, dem aber. Und das richtet den Fokus ja auch nochmal weg von uns. Und das zeigt, dass offensichtlich, wenn er es auch der Gemeinde schreibt, auch in frommen Kreisen genau diese gleiche Gefahr besteht, dass wir uns nämlich um uns drehen und nicht um Gott. Und dann schreibt er nochmal bewusst, dem aber, Gott, dem gebührt die Ehre. Alles zur Ehre Gottes ist eine Ermahnung, nicht zu denken, dass wir ohne Gott irgendetwas Bleibendes schaffen können. Aber es ist in diesem Sinn genauso auch die Ermahnung, uns immer wieder bewusst zu sein, es ist auch nicht unsere fromme Leistung, für die wir uns auf die Schulter klopfen können. Es ist nicht das ganze tolle Engagement, es sind nicht die besonderen Verdienste, es ist nicht die besondere Großzügigkeit. Dem aber, es bezieht sich auf Gott, er soll im Mittelpunkt stehen. Es ist diese Erinnerung und wir brauchen sie immer wieder. Auch als Gemeinde, da wo wir uns freuen und dankbar sein können für alles das, was sich bewegt, für alles das, was vorwärts geht. Wir haben es nicht gemacht. Es ist Gottes Wirken und Gott soll die Ehre dafür bekommen. Also der erste Grund, wir brauchen diese Erinnerung, alles zur Ehre Gottes, weil wir von Natur aus immer in der anderen Richtung unterwegs sind. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht auch mal freuen kann über das, was gut ist, dass man auch nicht anderen Danke sagen kann, darum geht es nicht. Aber es braucht diese beständige Erinnerung und den Fokus auf Gott. Und wenn wir das machen, dann entdecken wir natürlich auch relativ schnell, dass Gott diese Ehre auch verdient, nicht nur, weil es uns widerstrebt, sondern weil er so anders ist als wir Menschen und weil er das gerade deshalb verdient, dass wir ihn ehren. Und das ist das Zweite in diesem Gedanken, in diesem Text, weil Gott mächtig ist. Es ist ganz bewusst der Gott, der die Macht hat. Und dann später heißt es nochmal, diesem Herrn gehören Ehre, Majestät, Stärke, Macht. Wer verdient Ehre? Da haben wir eben auch schon den kleinen Dialog von Emil und Timo gehört. Jemand, der was Außergewöhnliches kann, außergewöhnlich ist, der bekommt dafür Ehre. Und das trifft auf Gott natürlich in einem noch umfassenderen und noch erfüllenderen Maße zu. Gott ist der, der außergewöhnlich ist und Gott ist der, der Außergewöhnliches tut. Gott verdient die Ehre, weil er größer ist als wir. Und diese Aussagen, diese Beschreibungen, die hier getroffen werden, das sind ja solche Beschreibungen, die wirklich einem König zustehen. Ehre, Macht, Herrlichkeit, Majestät. Und so ist Gott, wie er sich uns in der Bibel zeigt. Mächtig und souverän, die höchste Autorität in diesem Universum. Und wir leben natürlich in einer Zeit, wo nicht nur in uns drin dieser Gedanke steckt, dass es doch eigentlich um uns gehen sollte, sondern wir leben auch noch in einer Zeit, wo aus guten und weniger guten Gründen alle Autoritäten eigentlich eher kritisch gesehen werden. Und vielleicht ruft auch bei dir diese Beschreibung von einem majestätischen, starken, mächtigen Gott erstmal eher so ein bisschen ein unbehagliches Gefühl hervor, weil eben das Bild, was wir von Autoritäten, von Mächtigen haben, häufig von den Negativbeispielen geprägt ist. Gerade die Tatsache, dass wir an vielen Stellen so einen kritischen Blick auf Regierungen, auf Führungspersönlichkeiten haben, ist natürlich dadurch geprägt, dass es so viele schlechte Beispiele dafür gibt. Und es zeigt uns etwas von dieser Welt, die nicht mehr so ist, wie sie ist. Wie so oft, wie in jedem Text entdecken wir das immer wieder. Wir sind in dieser Welt, die nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Und die Tatsache, dass wir Schwierigkeiten haben mit dem, was wir sehen, zeigt ja auch etwas von unserer Sehnsucht, dass wir eigentlich uns wünschen würden, es gäbe da eine gute Autorität. Dass wir uns eigentlich wünschen, es gäbe eine gute Art von Leitung. Wir sind schnell bei der Hand, über die zu klagen, die es aus unserer Sicht scheinbar nicht hinbekommen. Und wir sind erschrocken über die, die ihre Macht missbrauchen. Und Gott steht dem gegenüber. Und er sagt, ja, ich bin der Mächtige, aber ich bin eben ganz anders als die Mächtigen in dieser Welt. Ich bin der, der Autorität hat, aber ich bin eben kein autoritärer Machthaber, der das ausnutzt, nur zum eigenen Vorteil. Gott ist der, der mächtig ist. Und ich denke, es geht uns allen so, es wäre leichter, sich einer Autorität unterzuordnen, wenn wir wüssten, das ist jemand, der wird uns nicht irgendwo hinführen, das ist jemand, der wird uns nicht ausnutzen, das ist jemand, der ist kein Sklavenhalter, der wird nicht nur in die eigene Tasche wirtschaften. Und genau so ist Gott. Er verdient diese Ehre, weil er mächtig ist, aber weil er das nicht ausnutzt. Er ist größer als alles, was es in dieser Welt gibt und er ist eben auch anders. Und deswegen dürfen wir auch unser Bild von Macht und Autorität von ihm korrigieren lassen. Er hat den Überblick. Das bedeutet natürlich auch, und das ist vielleicht für uns dann manchmal diese Kehrseite, weil er so viel größer ist als wir, werden wir ihn automatisch auch nicht immer verstehen. Aber wir werden ihn eben auch nicht immer verstehen müssen. Wir haben das schon an anderer Stelle mal gesagt, ein Gott, der klein genug wäre, dass wir ihn verstehen können, der könnte vermutlich nicht groß genug sein, um sich unserer Probleme anzunehmen. Und der wäre auch nicht groß genug, um unsere Verehrung zu verdienen. Wir werden diesen großen Gott nicht immer verstehen, einfach weil er einige Nummern größer ist als wir. Und deswegen müssen wir da auch mit offenen Fragen leben, wenn wir diese Welt anschauen. Aber dass hier von diesem mächtigen Gott die Rede ist, erinnert uns zumindest in all dem, was uns beschäftigt, daran, dass ihm das nicht aus der Hand geglitten ist. Wir leben in diesen unübersichtlichen Zeiten, wir leben in diesen Zeiten, wo scheinbar die Mächtigen, die Despoten, die Gewaltherrscher, die Terroristen das letzte Wort zu haben scheinen, wo sie uns Angst machen und damit irgendwie auch gefangen nehmen. Und dann kommt dieser Text und dann kommt dieser Fokus auf Gott und erinnert uns daran, in Ewigkeit gehören und Macht und Stärke nicht den Mächtigen dieser Welt, sondern dem Mächtigen, der diese Welt in der Hand hat. Und das brauchen wir immer wieder, diesen Fokus, gerade da, wo wir vor solchen Bergen stehen und das Gefühl haben, wie sollen wir diesen Berg bezwingen? Und das muss dann ja gar nicht unbedingt die große weltpolitische Lage sein. Das kann genau das sein, was dich gerade in deinem Leben beschäftigt. Wir suchen da etwas, woran wir uns festhalten können. Und es ist gut zu wissen, für diese ganz persönlichen Herausforderungen, die dich gerade vielleicht an Grenzen bringen, wie auch für die großen weltpolitischen Themen, wir haben einen großen Gott. Er ist mächtig. Deshalb verdient er alle Ehre. Und wenn wir über diesen mächtigen Gott nachdenken, dann kommt vielleicht so eine nächste Frage auf, aber ist dieser Gott denn dann auch nahbar? Können wir mit dem überhaupt irgendetwas zu tun haben? Und das ist etwas Drittes, was wir in diesem Text sehen. Er ist gleichzeitig auch fürsorglich. Das ist das Besondere an diesem Gott. Diese Verse bringen das beide zusammen. Er ist nämlich auch der Gott, der jeden Einzelnen sieht. Es ist der, der die Macht hat, euch, so schreibt Judas, vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr dann untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Es ist der Gott, der sieht, dass wir immer wieder in Kämpfen stehen. Das ist der Gott, der sieht, dass wir immer wieder die gleichen Fehler machen. Oder anders ausgedrückt, es ist der Gott, der das sieht, dass wir auch immer wieder aneinander und an ihm schuldig werden. Und vielleicht kennst du dieses Ringen, dass du das Richtige und Gute tun wolltest und den Frust darüber, dass es nicht funktioniert hat. Und Gott sieht das. Und er ist derjenige, der in diesem Ringen jeden Einzelnen sieht. Diese Gemeinde, ich weiß nicht, wie groß sie war, wahrscheinlich nicht besonders groß, aber Judas spricht ihnen das persönlich zu. Euch kann er bewahren. Euch, so kann ich das heute sagen, will er beistehen in diesen Kämpfen. Euch will er Kraft schenken dafür. Es ist nicht der Gott, der einfach nur weit weg über den Dingen schwebt und sich eben nicht interessiert für das, was die normalen Leute so beschäftigt, sondern er ist der, der sich für jeden Einzelnen interessiert. Und ich vermute mal, dass diese Eigenschaft für viele diesen Gott heutzutage fast noch besonderer macht als die unvorstellbare Größe und Erhabenheit. Stell dir vor, unser Bundeskanzler würde jeden Samstag kommen und bei dir vom Haus die Straße kehren. Das wäre wahrscheinlich für dich nochmal bedeutsamer zu wissen, dass er dich kennt und dass er sich um deine Herausforderungen bemüht, als dass er irgendwo auf der europäischen Ebene irgendwelche Probleme löst, auch wenn das sicherlich auch nicht unwichtig ist. Aber zu wissen, es gibt jemanden, der mich sieht. Und wir haben diesen Gott, der einerseits so mächtig ist und der andererseits in unseren Kämpfen uns beisteht. Was immer diese Kämpfe und Herausforderungen gerade sind. Und dann kommt natürlich wieder, ich kenne das auch von mir selbst, diese Frage auf, wenn er das kann, warum macht er es dann nicht einfach immer? Warum bewahrt er dann nicht einfach vor jedem Straucheln? Warum bewahrt er nicht vor jedem Fehltritt? Das wäre ein Thema für mindestens eine weitere Predigt. Und das gehört dann vielleicht auch wieder zu den Punkten, wo wir diesen Gott in seinem Handeln nicht immer verstehen. Aber er will uns eben auch mit hineinnehmen und er gibt uns Verantwortung auch für unser Leben. Und ich möchte an der Stelle jetzt auch keine vorschnelle Erklärung abgeben. Ich finde den Aspekt wichtig, bei allen offenen Fragen zu sehen, wir haben einen Gott, der dich sieht und der das will, dass du mit deinem Leben eben nicht irgendwo ins Straucheln gerätst, sondern der dich an ein gutes Ziel bringen will. Darum wollen wir als Gemeinde für ihn leben, weil er uns im Blick hat. Und das kommt an einer Stelle noch am zentralsten zum Ausdruck und das ist der vierte Gedanke. Weil das Thema recht umfassend ist, gibt es heute mal nicht nur drei Gedanken, sondern vier. Und das ist, weil er der Retter ist. Vers 25, ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. Das führt uns nochmal zum Kern der guten Nachricht, die im Zentrum unseres Gemeindelebens stehen soll. Und es führt uns zu dem Kern, wo Gottes Größe und Liebe gleichzeitig am zentralsten sichtbar wird. Wir schaffen es, aus uns nicht so zu leben, wie es gut wäre, um in Ewigkeit untadelig bei Gott zu sein. Oder, wie wir es anders immer wieder gerne mal ausdrücken, auch wenn es unangenehm ist, wir sind in uns selbst sündiger, als wir je geglaubt haben. Aber wir sind in Christus geliebter, als wir je zu hoffen gewagt haben. Wir sind in uns sündiger, als wir je geglaubt haben. Deshalb werden wir immer wieder aneinander schuldig. Deshalb steckt in jedem von uns dieser kleine Egoist. Aber wir sind durch diesen Retter Jesus Christus auch geliebter, als wir je zu hoffen gewagt haben. Der große Gott, der das All geschaffen hat, der die Welt zusammenhält und der dich sieht, um dich vor dem Fallen zu bewahren, das ist der Gott, der dafür bereit war, sich selbst hinzugeben, um zu retten. Jesus Christus, sein Sohn, ist in diese Welt gekommen, um das zu tun, was wir nicht tun konnten und um den Tod zu sterben, den wir hätten sterben müssen. Weil Gott der Gott ist, der uns trotz seiner Macht so weit entgegenkommt, dass er das Beste gibt, was er hat. Und deshalb können wir wissen, dass wir einmal in seiner Gegenwart sein können, für immer und ewig. Er ermöglicht durch seine Initiative die Beziehung zu ihm. Und wir merken, hier steht einiges auf dem Spiel. Es geht um Rettung. Gott selbst wird zum Retter für dich, für mich, für uns alle. Es dauert nicht mehr lange, dann singen wir das wieder. Welt ging verloren, Christ ward geboren. Ganz einfach, Weihnachtsbotschaft in wenigen Sätzen. Aber das ist das, was Gott so einzigartig macht, was er uns anbietet, dass er eben nicht nur der mächtige, souveräne Gott ist, sondern dass er der ist, der Mensch wird für uns und der uns anbietet, auf diesem Weg wieder mit ihm in Kontakt zu kommen und mit ihm zu leben. Und wenn wir darüber nachdenken, was macht Gott so einzigartig, dann ist das das, was ihn nochmal von allen anderen Gottesvorstellungen unterscheidet. Wenn er nur der mächtige und souveräne Gott wäre, dann wäre das kein großer Unterschied zu den Gottesvorstellungen in vielen anderen Religionen. Wenn er nur der liebe Gott wäre, dann hätte er wenig Macht und Möglichkeiten. Aber weil in ihm beides zusammenkommt und weil das beides in Jesus sichtbar wird, deshalb ist er einzigartig und deshalb steht eben im Zentrum der Anbetung der Gott, der in Jesus Mensch geworden ist. Ihn wollen wir groß machen. So ist Gott und deshalb wollen wir ihn ehren. Und das tun wir natürlich nicht nur, indem wir ihm das sagen, wir tun das auch, indem wir ihm das sagen, sondern wir tun das eben auch, indem wir mit unserem Leben widerspiegeln, was ihm gefällt. Darum geht es uns als Gemeinde. Nicht, dass wir ihn ehren, um uns dann seine Ehre und unsere Ehre zu verdienen und seine Anerkennung zu verdienen, sondern als Antwort, als dankbare Antwort auf seine Hingabe. Diese Hingabe, die unser ganzes Leben durchdringen will und dann einlädt zur Hingabe an ihn. Und je mehr wir diesen Gott kennenlernen, je mehr wir verstehen, wer er ist und seine Eigenschaften, umso mehr wird uns das dahin drängen, ihn zu ehren. Ein Hinweis auf ihn zu sein und andere Menschen auch in Kontakt mit ihm zu bringen. Was kann uns dabei helfen, damit dieses alles zur Ehre Gottes nicht nur ein schöner Spruch wird? Vielleicht kannst du dir ganz konkret überlegen, was kann dich im Alltag daran erinnern, dass das, was du hast und bist, sein Geschenk ist, dass du es deshalb auch einsetzen willst zu seiner Ehre. Vielleicht ist es eine Erinnerung am Spiegel, wo man jeden Morgen als erstes reinschaut und weiß, ich möchte in diesen Tag gehen mit diesem Fokus, alles zur Ehre Gottes. Vielleicht ist es ein kleiner Zettel im Geldbeutel oder wo auch immer. Und dann wäre es spannend zu überlegen, was bedeutet es bei deiner Arbeit, da wo du jeden Tag ganz normal bist, Gott zu ehren? Was bedeutet es für deinen Dienst in der Gemeinde, deinen Dienst im Ehrenamt? Vielleicht heißt es dann, die Dinge nochmal bewusst zuverlässig zu tun, die Dinge mit Liebe und Hingabe zu tun. Wenn wir uns auf diesen Weg begeben, alles zur Ehre Gottes, nicht um uns, sondern um ihn soll sich es drehen, dann kommt manchmal vielleicht das Gefühl hoch, könnte es eigentlich sein, dass ich dann da zu kurz komme? Abgesehen davon, dass es nicht darum geht, dass man nicht sich auch mal freuen darf, wenn man was Gutes kann. Abgesehen davon, dass es nicht darum geht, dass man das nicht auch jemand anderem sagen kann. Und abgesehen davon, dass das vielleicht dann auch so die Reste des kleinen Egoisten in uns drin sind, finde ich es spannend, dass Jesus einmal sagt, dass da, wo wir scheinbar unser Leben verlieren, dass wir es gerade da finden. Also der Gott, der so groß ist, der weiß, was am besten für uns ist. Und wo wir gemäß seiner Idee leben, da leben wir praktisch im Sinne des Erfinders. Und wenn wir das verstehen, er meint es gut mit uns, ist ja der Gott, der sich für uns hingegeben hat, dann führt er uns nicht auf irgendwelche Wege und dann finden wir gerade da, wo wir für ihn leben, gerade da finden wir unsere Bestimmung. Und wir alle werden uns im Leben bewusst oder unbewusst um irgendetwas drehen. Irgendetwas wird der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Ob es Gott ist oder irgendetwas anderes. Irgendetwas ist bei jedem von uns der Mittelpunkt. Aber da, wo es Gott ist, da leben wir im Sinne seiner Idee, dem, wofür wir gedacht waren. Ein altes kirchliches Bekenntnis aus dem England im 17. Jahrhundert bringt es folgendermaßen auf den Punkt, und damit möchte ich dann fast schließen, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich finde es gut auf den Punkt gebracht, bewährt, Gott zu verherrlichen und sich auch an ihm erfreuen zu können. Auf diesen Weg wollen wir uns begeben, auch als Gemeinde. Und dann ist es gut zu wissen, irgendwann mag es sein, irgendwann wird es diese Gemeinde nicht mehr geben. Wenn diese Welt nicht mehr da ist, dann wird es auch diese Gemeinde nicht mehr geben. Möglicherweise mag das auch schon vorher sein. Die Verantwortlichen in dieser Gemeinde, die Hauptamtlichen, die werden irgendwann wechseln. Dinge werden sich ändern. Aber Gott bleibt. Und mit ihm verbunden in Ewigkeit zu sein, das ist die Perspektive, die wir haben. Und wir werden dann in Ewigkeit zu seiner Ehre bei ihm sein. Und deshalb soll es uns um ihn gehen, nicht um uns. Und das Abendmahl stellt uns diesen Ausblick mit Ewigkeitsperspektive dann noch einmal besonders vor Augen, wenn wir es gleich feiern. Amen.